Guten Morgen miteinander. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Gottesdienst. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich begrüße auch den Mathis, der heute am Wort dienen wird. Und zum Anfang tun wir uns neigen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den heutigen Tag, für den Sonntag und für den Gottesdienst. Danke, dürfen wir wissen, dass du da bist, dass du unter uns bist, dass du nicht einfach als Wort da bist, sondern du bist wirklich unter uns. Du hast gesagt, wenn sich zwei oder drei sich in deinem Namen versammeln, dann willst du unter ihnen sein, Herr. Ja, und das werden wir jetzt einfach auch gerade an dem heutigen Sonntagmorgen in Anspruch nehmen, dass du unter uns bist. Dass du uns offen machst für das Wort, das wir heute hören dürfen. Dass wir das dürfen auch wirklich in uns hineinnehmen und dürfen in die neue Woche raustragen. Danke, bist du bei denen, die heute nicht da sein können, aus was für Gründen auch immer her. Sie gehen dem Einzelnen ganz näher. Ja, und ich bitte dich jetzt einfach auch, dass du den Gottesdienst segnen, dass wir wirklich dürfen spüren, dass dein Licht, deine Wärme da ist. Herr, wir loben und preisen dich da dafür. Amen. Ich möchte den Text lesen zu der heutigen Predigt. Galater 5, Vers 16 bis 26. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern oder einander beneiden.
Wir sind mitten in der Serie zum Heiligen Geist und wir schauen die sogenannten Früchte an. Das ist die, die wir am Schluss aufgezählt bekommen haben, um die es heute geht. Treue, Sanftmut und Macht über sich selber. Es sind Eigenschaften, die der Heilige Geist den Menschen schenken will. Die in den Christen sollen wachsen. Und heute geht es eigentlich um einen Grundgedanken. Der Paulus hat nicht mehr Dreiergrüppli gemacht bei der Frucht. Immer drei aufzählt und hat gesagt, da geht es um eine Sache. Dann wieder drei aufzählt, gesagt, da geht es um eine Sache. Und jetzt wieder drei aufzählt, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, gesagt, da geht es auch um eine Sache. Und eine Geschichte möchte ich vorwegnehmen, um zu zeigen, um welche Sache Paulus mit diesen drei Früchten geht. Der John Rebling, da zuoberst im Bild, der hat im 19. Jahrhundert in Deutschland studiert. Er ist ins Gymnasium gegangen und ist durchgefallen. Und irgendwie hat er es geschafft, neben einem ordentlichen Studium doch Architekt zu werden. Und er ist ausgewandert nach New York und dann hat er 1852 die Idee gehabt, er will Manhattan, New York mit Brooklyn verbinden. Er hat den Plan ausgeheckt mit seinem Sohn zusammen, seiner Schwiegertochter, und sie haben angefangen, das Projekt New York Manhattan mit Brooklyn zu verbinden. Und die Medien sind aufgeschüchtert worden, alle haben gesagt, das ist unmöglich. Es hat kein Vergleichsbeispiel gehabt und sie haben ihn angehalten, hey, du hast es nicht einmal zu einer ordentlichen Gymnasium-Abitur geschafft, Du hast nicht abgeschlossen, du bist auf Nebenwegen Architekt geworden, das ist unmöglich. Und nach wenigen Monaten verstirbt John aufgrund von einem Arbeitsunfall auf dem Bau selber. Und sein Sohn bleibt allein übrig und sagt ihm, ich mache weiter. Und 3 Jahre später erkrankt sein Sohn aufgrund von den Baubedingungen, hat Nervenprobleme, kann kaum mehr laufen und reden. Und das Einzige, was noch wirklich gut kann, ist seine Hand bewegen. Und an diesem Punkt sind die Medien wiedergekommen und haben gesagt, haben wir es nicht gesagt, es ist unmöglich. Und es ist sogar irrsinnig und wahnsinnig, das Projekt zu unternehmen. Und dann hat der Washington, der Sohn von John, gesagt, aber ich gebe nicht auf. Und das Einzige, was er noch wirklich konnte, um mit seiner Frau zu kommunizieren, ist mit dem Finger gewesen. Er hat einen Tippcode erfunden, den er seiner Frau mitteilen konnte. Und per Fingertippen hat er seiner Frau, die von dort an die Bauleitung hatte, alles durchgegeben, wie sie den Bau anleiten soll. Schlussendlich ist Brooklyn Bridge entstanden. Und wenn die Leute immer noch nicht geglaubt haben, dass die Brücke wirklich stabil ist, haben sie zuerst vom Zirkus Barnum in New York 21 Elefanten genommen und sie über die Brücke geschickt. Wie sie haben gesagt, es ist unmöglich. Und die Brücke steht bis heute. Und jeder, der nach New York geht, wird mit dem Velo oder mit dem Auto drüber gehen. Sie ist ein Zeugnis für eine Person, die gesagt hat, ich gebe nicht auf. Und das Einzige, was er dazu hat gebraucht, war sein Zeigefinger. Ich gebe nicht auf. Der Heilige Geist sagt das. Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung ist nichts anderes als gib nicht auf. Gib nicht auf in deinem Leben. Und ich habe 3 Punkte dort gepredigt. Der erste Punkt ist, gib nicht auf. Und der zweite Punkt ist, was sind genau die gib nicht auf-Früchte? Und das letzte, wie kommen wir da dazu, dass wir sagen, ja, ich gebe nicht auf. Warum sollen wir nicht aufgeben? Woher bekommen wir Kraft dazu? Das Erste, gib nicht auf. Ich habe vor 3 Wochen angefangen und gezeigt, um was im Text geht. Nämlich, dass im Leben von jemandem, der sagt, ich bin Christ, ich lebe mit Gott, wie 2 Kräfte an ihm ziehen. Das eine ist, nennt Paulus das Fleisch, und das andere ist der Geist, der Heilige Geist, Gott, der zieht. Und wir sind nach 2 Seiten ständig getrieben, wer Christ ist. Auf der einen Seite ist sein Fleisch. Und damit ist nicht, wie ich schon gesagt habe, die Essgewohnheit gemeint, auch nicht unser Körper, sondern es ist gemeint, das, was uns geprägt hat. Unsere Geburt, unsere Erziehung, unsere Erfahrungen, unsere Einstellungen. Das, was unsere Seele übergegangen ist. Das, was uns ausmacht, unsere Denkmuster, unsere Antreiber. Nichts anderes eigentlich als unser Ich, unser Ego. So wie wir ticken. Vielleicht bist du geprägt von Ereignissen in deinem Leben, die schlimm waren. Und wenn du etwas auswendig gelernt hast in deinem Leben, dann ist das, was du auswendig gelernt hast. Du weißt das noch auf dem Sterbebett. Es sind deine Einstellungen. Vielleicht eine Einstellung, jemand ist nur etwas wert, wenn ein Handwerker etwas macht. So einen Stubenhocker können wir oder Stuhlhocker, Bürohocker können wir nicht brauchen. Vielleicht denkst du auch umgekehrt. Die nur pragmatisch sind, die alle nur darauf schauen, dass man etwas, ein Resultat hat, die sind so einseitig, die haben keinen inneren Wert. Das sind deine Prägungen. Das, was dich ausgemacht hat. Und du bist vielleicht eifersüchtig aufgrund dessen über andere, wie sie es hatten. Du bist vielleicht eher zurückhaltend und schüch, du hast Angst, es kann dich wieder jemand verletzen, weil du in deiner Kindheit, Vergangenheit immer verletzt bist worden. Das ist dein Fleisch. Es geht dir auf Schritt und Tritt nachher. Und auf der anderen Seite redet Paulus vom Heiligen Geist, der sagt, gib nicht auf. Gib nicht dich hin, deine Erfahrungen und Prägungen, dem, wo du bist, sondern gib die Hand Gott wieder neu. Gib nicht auf. Das Fleisch sagt eigentlich nichts anderes als, leb dich aus, lass es sein, gib auf. Der Heilige Geist sagt, gib nicht auf. Der Paulus nennt insgesamt 15 Werke, die das Fleisch uns predigt, die uns dazu anleiten können. Er redet von Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, er redet von Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zwietracht, Zankspaltungen, Neid, Saufen und Fressen. Wenn man das ganz genau anschaut, ich meine, es ist ja fast furchterregend, was da in der Bibel steht, dann macht der Paulus auch Dreiergrüppli. Und die Dreiergrüppli haben alle ein Thema. Und er macht ein schönes Sandwich, wenn man es wirklich anschaut. Er hat zuerst von der Lust, sexuelle Lust. Dann redet er von der Beziehung im spirituellen Bereich zu Gott. Götzendienst, Feindschaft gegen Gott. Dann redet er vom Herz, nämlich von Hader, Eifersucht, Zorn. Und dann redet er wieder von Beziehungen. Zank, Zwietracht, Spaltungen, nämlich jetzt zu Menschen. Und schlussendlich redet er wieder von unserer Lust. Neid, Saufen und Fressen. Das sind die drei Themen. Lust, Beziehungen zu Gott, Beziehungen zu Menschen und unser Herz. Wenn du vor Schwierigkeiten gestellt wirst, wenn du in deinen Beruf schaust oder in deine Ehe, wenn du auf dein Bankkonto schaust und erschrickst, wenn du vor einer Herausforderung kommst, dann sind wie zwei Kräfte, die an dir ziehen. Entweder das Fleisch oder sagt, gib auf oder es lohnt sich nicht mehr. Es ist das, was dich prägt zur Kindheit, oder? Du hörst auf den Heiligen Geist, was er dir dann sagt. Eine Geschichte hat mir geholfen. Paulus redet von Fleisch und Geist. Fleisch und Geist sind sich mal begegnet, so die zwei Personen, Person Fleisch, Person Geist, und die haben ein Projekt angeschaut, das ein Mensch macht. Und dann sagt das Fleisch so, es ist irrsinnig schwierig und unmöglich. Person Geist steht nebendran, schaut lang zu, lässt noch so in sich nachklingen, was das Fleisch gesagt hat. Und dann sagt die Person, schwierig ist es ja, aber unmöglich nein. Der Robert Schuller ist ein Prediger in den USA. Der hat seinen Duden durch einmal genommen und hat unter dem Buchstaben U aufgeschlagen und hat jetzt das Wort unmöglich rausgestrichen. Warum? Weil er gesagt hat, das ist theologisch falsch. Und es steht in jedem Bibelteil, bei Gott ist nichts unmöglich. Gebt nicht auf. Er hat das Wort unmöglich rausgeschrieben. Ja, schwierig mag es sein. Schwierig mag dein Leben sein, schwierig mag die Herausforderung, wo du jetzt gerade drinnen steckst und das, was Gott dir anvertraut hat, mag das sein, aber es ist nicht unmöglich. Der Heilige Geist sagt, gib nicht auf. Und als erstes möchte er dir Treue schenken. Corrie ten Boom war eine Frau im Zweiten Weltkrieg, sie hat Juden bei sich in Schutz genommen und dafür ist sie ins Konzentrationslager auf Ravensbrück abgeschoben worden. Und nachher, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist sie frei gekommen. Sie ist viel umgezogen, hat predigt, hat erzählt, was sie erlebt hat. Und schlussendlich hat sie so rückblickend über ihr ganzes Leben Folgendes gesagt. Wir werden nicht belohnt werden für unsere Leistung, sondern für unsere Treue. Schlussendlich gilt bei Gott nicht, was du alles erreicht hast. Schlussendlich gilt bei Gott nicht, was deine Leistungen sind, ob Erfolg, ob Glück. Schlussendlich zählt all das nicht in deinem Leben, sondern es zählt Treue. Und etwas finde ich fantastisch im Deutschen, also in der deutschen Sprache. Nämlich, das Wort Treue bedeutet im Deutschen das Gleiche wie im Hebräischen, wie auch im Griechischen. Die Bibel ist ja auf Hebräisch und Griechisch geschrieben worden. Und alle drei Wörter, also Deutsch, Hebräisch und Griechisch, bedeuten alles Gleiche. Nämlich, Treue heisst nichts anderes als sich festmachen, fest sein, auf etwas entschlossen sein. Nicht einfach sich von jedem Wind von der Lehre umtreiben lassen, sondern fest sein. Und der Paulus sagt, der Heilige Geist möchte dich festmachen. Möchte dich in deiner Überzeugung, gib nicht auf, festmachen. Paulus hat von verschiedenen Bereichen geredet, von der Lust in sexueller Hinsicht, in körperlicher Hinsicht. Er sagt, gib dich nicht einfach auf, gib dich nicht einfach hin. Der Heilige Geist wünscht sich Treue. Er wünscht sich, dass du fest bleibst. Er wünscht sich in deinem Single-Sein, dass du treu bist. Er wünscht sich, dass du in deiner Beziehung, die du hast, treu bist. Er wünscht sich, dass du in deiner Ehe treu bist. Und er wünscht sich, dass du in deinem Alleinsein im Alter treu bleibst. Dass du treu lebst. Es mag sein, dass deine Beziehung an einem Punkt ist, wo man sich auseinandergelebt hat. Der eine hat es bis zum Fernseher geschafft und der andere bis zum Computer. Aber die Distanz zwischen Fernseher und Computer in einer Wohnung ist eigentlich nicht so groß, wie vielleicht die innere Distanz in einer Beziehung ist. Und der Heilige Geist möchte dir sagen, gib deine Beziehung nicht auf. Kämpf wieder dafür. Es lohnt sich, treu zu sein, sich festzumachen. Der Heilige Geist wünscht sich nichts mehr als Treue. Es ist seine Lieblingseigenschaft. Ich habe gemerkt, wo die Bibel die Schöpfung beschreibt, 1. Mose 1, beschreibt sie sie als Werk vom Heiligen Geist. Und ich habe gesehen, der Heilige Geist setzt auf Treue. In allem, was er in der Schöpfung geschaffen hat, hat er auf Treue gesetzt. Er hat die Sonne als Himmelszelt beordert und hat darauf gezählt, dass die Sonne treu ist. Er hat nicht wollen, dass die Sonne umhopst. Und er hat auch nicht wollen, dass die Sonne je nach melancholischem Zustand einmal scheint und dann sich wieder ablöscht. Je nachdem, wie es der Sonne gerade geht. Scheint oder wieder ablöscht. Er hat auf Treue für die Sonne gesetzt. Wieso? Würde die Sonne nach ihrer Laune sich an- und abschalten oder mal ein bisschen spazieren gehen, dann würde das ganze Gefüge von der Welt außer Ordnung geraten. Der Heilige Geist liebt Treue, weil er sagt, da drin steckt die Kraft. Der Heilige Geist wünscht sich Treue im Blick auf deine Beziehung zu Gott. Es mag sein, dass du eine Art Inselhopper-Christ bist. Das ist so, also das ist meine Bezeichnung, finde man nicht in der Bibel, aber ich finde sie gleich gut. Du bist Christ wie eine Art Inselhopper. Du hopsisch mal in dein Christsein. Du hopsisch vielleicht von Kirche zu Kirche. Du hopsisch vielleicht einmal in Gottesdienst und mal hopsisch nicht in Gottesdienst, weil du Erbarmen hast über deinen Wecker, weil der am Sonntag muss läuten. Das ist ja eine Gemeinheit für den Wecker. Du hopsisch in deinem Christsein, weil du dich treiben lässt von deinem Gefühl. Wenn es dir schlecht geht, dann bist du schnell bei Gott. Und dann suchst du ihn wieder. Wenn es dir gut geht, dann geht es dir gut, dann brauchst du Gott nicht. Vielleicht ist es aber auch so, für dich ist es ein Kampf, das Christsein. Du weißt eigentlich, du möchtest treu sein bei Gott. Du möchtest die Bibel lesen und Gott entdecken und erfahren. Du möchtest eigentlich Zeit haben für das Gebet. Du möchtest eigentlich berührt werden von der Ewigkeit, aber irgendwie kommt wie nichts. Und Gott wünscht sich Treue unabhängig vom Gefühl. Wir werden nächste Woche das Thema haben, was ist, wenn du den Heiligen Geist nicht mehr spürst. Dort werde ich auf das eingehen. Was ist in so einem Moment, wo du nichts mehr spürst? Was hat denn der Heilige Geist vor? Aber heute ist die Aussage die, bleib treu. Bleib dran. Ich habe in meinem Leben, als ich mich bekehrte, eine grosse Frage gehabt, hochtheologische. Und zwar habe ich mich gefragt, was ist mit Sünden, die ein Mensch macht und er sich nicht mehr daran erinnern kann? Was passiert mit deiner Sünde? Ich kann sie ja nicht bekennen. Und ich habe ein halbes Jahr für die Frage gebetet. Ich meine, ich hätte auch die Idee haben, einfach mal meinen Pfarrer zu fragen, aber die Idee ist mir nicht gekommen. Ich habe ein halbes Jahr dafür gebetet, Gott gibt mir eine Antwort darauf. Eines Tages schlage ich die Bibel auf und ich schlage sie noch am falschen Ort auf. Ich hätte nämlich Job 19 müssen aufschlagen und ich schlage Psalm 19 auf und ich lese wortwörtlich, Herr, wer bemerkt, wer unversehens, ohne das Wissen, sündigt, vergib auch diese Sünde. Und ich bin aus der Wolke gefallen. Und ich glaube, die Treue hat es gebraucht, dass ich ergriffen bin worden von Gott. Ich glaube, wenn Gott mich am nächsten Tag gerade auf diese Stelle geführt hätte, es hätte kein grosses Herzbeben gegeben in meinem Bauch. Aber nach einem halben Jahr Treue hat es etwas bewegt. Gott wünscht sich Treue. Bleib dran, gib ihm neu die Hand, auch wenn du in deiner stillen Zeit zu kaum grünen Blättern kommst. Such weiter. Gott möchte dir begegnen. Was mich fasziniert, als ich die Predigt geschrieben habe, ist die mega vielen Leute von euch, die sich treu an den Gott festhalten. Die treu sich in die Gemeinde investieren, die treu in den Gottesdienst kommen, die ins Gemeindegebet kommen und sagen, wir sind treu dabei. Unabhängig davon, ob man jetzt Erfolg sieht oder nicht. Das fasziniert mich. Das gibt mir Mut. Der grösste Mut, den ich habe als Prediger, ist der, dass ich immer wieder Leute sehe, die vor mir am Sonntagmorgen da sind. Es gibt mir Kraft zu sehen, ich bin nicht ein Einzelkämpfer. Da sind viele, die ihre Zeit investieren, ihre Kosten investieren, ihre Energie, die sich reingeben. Und ich möchte euch Danke sagen. Macht weiter. Es kommen immer wieder Momente und Emotionen, wo du das Gefühl hast, ach Mann, es lohnt sich doch nicht. Oder ich bin doch nur so eine kleine, einfache Person. Was kann ich schon beitragen? Du bist in der Jüngste dabei. Du machst einen Dienst in der Musik, in der Technik, in der Hüte, wo sie, auch wenn sie es jetzt nicht hören, im Kigo. Und du denkst vielleicht, oh Mann, es könnten doch jetzt mal andere, es könnten mal die Hopser auch mal in die Hüte hopsen. Gott setzt auf Treue. Er liebt deine Treue. Der Heilige Geist will deine Treue segnen. Er möchte sie brauchen. Treue fordert eine Entscheidung. Ohne Entscheidung gibt es keine Treue. Und ich möchte dich fragen, was ist die Entscheidung, die dir der Geist Gottes heute neu aufs Herz gibt? Eine Entscheidung, die du fällst im Blick auf deine Beziehung, auf deine Ehe. Wo du sagst, ich entscheide mich neu für etwas. Wo du sagst im Blick auf die Gemeinde, was ist der nächste Schritt, wo Gott möchte, dass ich mich dazu entscheide, jetzt? Was ist der nächste Schritt im Blick auf meine Finanzen, im Blick auf die Zehnten? Was ist die Entscheidung, die der Heilige Geist von mir möchte, im Blick auf Mitarbeiter in der Gemeinde, vielleicht auch auf Mitgliedschaft? Wo ist dein neuer Treue-Schritt, wo der Heilige Geist möchte, dich treu machen? Du wirst nicht treu sein, wenn du dich nicht entscheidest. Der Heilige Geist möchte dir heute wie die Hand geben und sagen, entscheide dich neu für etwas und bleib da dabei. Wo klopft der Heilige Geist jetzt an dein Herz und sagt, da müsstest du dich wieder neu entscheiden. Und auf dem Boden von der Entscheidung wächst die Frucht von der Treue. Wo ist dein treuer Entscheid, den du heute zuerst machen sollst? Wo du sagst, und da bleibe ich dran, ich gebe nicht auf. Jetzt, Treue hat zwei Geschwister, also es sind Drillinge, von denen ich heute predige. Treue, Sanftmutige. Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Sanftmut, ich merke, gewisse Leute haben so die Vorstellung, wenn der Paulus von Sanftmut redet, dann denkt man an eine Art Engelwesen. So eine Person, die knapp über dem Boden schwebt, wo der Heilige Schein auf höchster Strahlfrequenz hat und kaum atmet. Warum? Weil er selbst den Bakterien in der Luft keinen Schaden antun will. Aber Sanftmut hat nichts mit all dem zu tun. Wenn die Bibel einen Vergleich macht, welche Person sanftmütig ist, dann redet sie vom Krieger. Psalm 44, Vers 4 bis 5, ich lese es vor, da sagt der Text, gürte dein Schwert an die Seite, du Krieger, zieh aus für die Wahrheit in Sanftmut. Sanftmut ist eine Kriegseigenschaft, eine Kriegereigenschaft. Bei Sanftmut geht es um Paulus und geht es der Bibel um Folgendes. Unabhängig von der Herausforderung, die du hast, unabhängig von dem, was dir zu leid gemacht wird in deinem Leben und in deiner Vergangenheit, unabhängig von den Schwierigkeiten, die sich dir stellen, schau aufs Ziel. Das ist Sanftmut, das ist Gelassenheit. Das sein lassen, was einem so schwerfällt, und aufs Ziel schauen. Ein Sprinter, wenn er seinen 100-Meter-Sprint hat im Halbfinal, dann schaut er aufs Ziel. Und er wird siegen, wenn er die Kunst der Gelassenheit hat. Wenn er sich nicht mehr daran stört, dass in der Garderobe ihm einer auf den Fuß gestanden ist. Wenn er das gelassen geben kann. Er lässt Schwierigkeiten bleiben und sagt, ich habe das Ziel und dort drauf renne ich. Er ist gelassen. Er stört sich auch nicht mehr, wie jetzt gerade seine Hose sitzt, wenn er seinen 100-Meter-Lauf hat und was das ganze Publikum darüber denkt, wie seine Hose sitzt. Sondern ich habe ein Ziel. Gelassenheit bedeutet, ich gehe, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, und ich bleibe dran. Der Washington Rubin hat 11 Jahre lang mit dem Finger getippt. 11 Jahre lang hat er nur seinen Zeigefinger bewegt. Und er hat gesagt, ich bleibe dran, unabhängig vom Muskelkater, den ich im Zeigefinger habe. Manchmal hat man das Gefühl, ja, aber ich komme zu kurz, wenn ich mein Leben Gott gebe. Und damit meine ich nicht nur so das oberflächliche Gefühl von zu kurz kommen, wenn jemand an der Kasse steht. Ich habe gemerkt, die meisten Personen werden zu Studenten, wenn sie an der Kasse stehen. Nämlich, sie studieren und studieren und studieren so lange, bis sie wissen, an welcher Kasse sie am schnellsten drankommen. Sie insgeheim immer die Angst haben, komme ich echt zu kurz. Und das Fazit vom Studium ist, ja, man hat die falsche Kasse verwischt. Man hat Angst, zu kurz zu kommen. Wenn Gott dich zu einer Entscheidung ermutigt, wenn der Heilige Geist will, dass du treu bleibst, dann kommt immer der Gedanke, komme ich nicht zu kurz? Verliere ich nicht etwas? Muss ich mich dann einschränken? Das beste Beispiel in der Bibel von einer Person, die sanftmütig ist, die nicht auf sein zu kurz kommen schaut, sondern aufs Ziel schaut, das ist der Abraham. In 1. Mose 13 gibt es eine eigenartige Erzählung vom Abraham. Er ist nämlich ins neue Land gekommen, hat seinen Neffen noch mitgeschleppt. Und die zwei haben eine grosse Viehherde gehabt. Und sie haben sich immer vergrößert. Und sie haben neue Viehzüchter und Hirten sich angeschafft. Und irgendwann ist es zum Streit gekommen zwischen den Viehzüchtern und Hirten von Abraham und seinem Neffen Lot. Und der Abraham hat gesehen und studiert und gemerkt, so geht es nicht weiter. Wir brauchen eine Lösung. Und er gewusst, wir müssen uns aufteilen. Und Abraham hat gesehen, es gibt das fruchtbare Jordantal, wo alles blüht und saftig ist, wo alles wunderbar ist. Und es gibt da die karge, öde Steppe im Hinterland. Und Abraham hat nicht lang müssen studieren, bis er gewusst hat, für welches Land sich sein Neffe würde entscheiden. Und er hat gesagt, aber mir ist egal, wenn ich zu kurz komme. Und er hat seinen Neffe gerufen, und er hat gesagt, Neffe, wir müssen um den Frieden willen, um das grosse Ziel, müssen wir eine Lösung suchen. Du hast hier das Land vor dir. Wähl du aus, welches du willst und zieh dort hin und ich gehe ins andere. Und dann heisst es in Vers 8, dass der Lot das Land angeschaut hat. Und er hat das Jordantal gesehen und dann zitiert er wörtlich, es ist Paradies gewesen für mich. Das einzige Mal, wo das Land verglichen wird, oder die Erde verglichen wird, mit 1. Mose 1 bis 2, mit dem Paradies. Der Lot hat gesagt, es ist Paradies. Der Abraham hat auf sein Land geschaut und leider lesen wir nicht, was er sich dabei gedacht hat. Der Abraham hat gesagt, okay, Lot, wähl das Land aus. Manchmal ziehst du den Kürzeren, weil Gott dir mehr geben will. Nachher hat Gott, der Abraham, geholt und hat ihn auf einen Berg gestellt und gesagt, Abraham, schau jetzt nach Norden, schau nach Süden, schau nach Osten und schau nach Westen. All das Land werde ich deinen Nachkommen geben. Du wirst mehr bekommen, als du je gedacht hast. Sanftmut bedeutet, in Schwierigkeiten vielleicht kürzer zu ziehen, aber etwas Größeres zu gewinnen. Vielleicht leidest du körperlich. Du bist krank, solange du dich magst erinnern. Vielleicht möchte Gott dir nicht Gesundheit schenken, sondern Gelassenheit. Du hoffst vielleicht auf Erfolg oder du hoffst vielleicht, dass in deinem Beruf endlich mal etwas vorwärts geht, dass die Arbeitsbedingungen besser sind. Vielleicht möchte dir Gott nicht einen besseren Job geben, sondern Gelassenheit in deinem alten Job. Du schaust vielleicht auf die Wirtschaftslage und schlägst den Kopf, die Hände über dem Kopf zusammen, ja, den Kopf schlägst du einfach zusammen. Vielleicht möchte Gott nicht, dass du dir in Sorge dein Herz zerbrichst, sondern dass du gelassen wirst. Ich merke, manchmal ist die Heilungskraft von Gott grösser, wenn er unser Herz berührt, als wenn er unsere Probleme berührt. Ich merke, die Heilungskraft von Gott ist manchmal grösser, wenn er unser Herz berührt, als wenn er unsere Probleme berührt. Du wirst vielleicht deine Situation nicht ändern können. Aber Gott möchte dein Herz verändern. Er möchte dir Gelassenheit, Sanftmut geben. Corrie ten Boom war im KZ. Sie war mit ihrer Schwester ins KZ geführt worden. Und in der Schleuse, im Eintritt, hat sie können ihre Bibel mit ihr schmuggeln. Sie haben sich sehr nackt abziehen, haben alles müssen abgeben. Und auf geheimnisvolle Art und Weise hat sie ihre Bibel können in ihr schmuggeln. Und sie sind ihren Schlag gekommen. Und dann hat sie angefangen, Bibelstunden unter den Frauen dort zu halten. Und Betsy, die Schwester, ist schon am ersten Abend gekommen und ist bei der Corrie geklönen wegen der Flöhe, die in diesem Lager sind. Und sie hat sich aufgeregt, dass Gott nebst dem Konzentrationslager auch noch die Flöhe als Zimmernachbarn geschenkt hat. Und dann sagt Corrie zu ihrer Schwester Folgendes: Wenn Gott uns schon Flöhe als Nachbarn geschenkt hat, dann lass uns dafür Danke sagen. Und Betsy hat das kaum können. Und Corrie ist auf die Knie gegangen und hat dankt für die Flöhe, die Gott ihnen geschenkt hat. Und sie haben weiter ihre Bibelstunde gehalten und irgendwann ist die Frage aufgekommen, wieso wird unsere Bibelstunde nicht aufgedeckt? Wieso hat bis jetzt keine einzige Wärterin herausgefunden, dass wir hier die Bibel lesen? Und eines Tages hören sie eine Wärterin draussen fluchen und sagt: In diesen Flohstall werde ich nie in meinem Leben auch nur einen Fuß setzen. Das ist, was der Heilige Geist schenkt. Er hat die Flöhe geschenkt, um etwas Größeres zu bringen. Fang an, Danke zu sagen für die Flöhe in deinem Leben. Fang an, Danke zu sagen für die Nachbarn in deinem Leben. Lass die Schwierigkeiten Schwierigkeiten sein und bitte darum, dass der Heilige Geist dir Gelassenheit gibt. Vielleicht bist du verletzt und enttäuscht worden. Und du kannst dich entscheiden, willst du da drin haften bleiben oder willst du dem Heiligen Geist deine Hand geben? Willst du sagen, die Person ist bei mir unterdurch, die hat nichts mehr zu husten? Oder sagst du, ich möchte dem Heiligen Geist meine Hand geben? Jetzt ist etwas Fantastisches. Unser Text redet nichts von Theologie. Es redet nichts davon, wie man die Bibel muss verstehen. Es redet nichts davon, was richtiges Predigen, was falsches Predigen ist. Es redet nicht über Theologie. Und zwar aus einem Grund. Das Problem in unseren Beziehungen, das Problem in der Kirche, das Problem unter Christen, ist nicht Theologie, sondern du gehst mir auf die Nervologie. Es ist nicht Theologie, wo meistens das Problem ist, sondern es ist, ich sehe das anders, Ologie. Du hast mich verletzt, Ologie. Du bist mir dort auf den Fuß gestanden, Ologie. Darum redet Paulus davon, der Heilige Geist möchte dir Sanftmut geben und Gelassenheit. Und zuletzt gibt der Heilige Geist Selbstbeherrschung. Jetzt gibt es einen Blumenstrauß an Wörtern, wie man es schwierig gefunden hat, zum Übersetzen, was Paulus genau schreibt. Wörtlich redet Paulus von Kraft über sich selber. Ego, Kratos ist das griechische Wort. Ich, Kraft. Das ist das Wort, das letzte, die letzte Geistesfrucht. Du hast eine Kraft über dich selber. Es wird übersetzt als Keuschheit oder Enthaltsamkeit, aber eigentlich geht es um Selbstbeherrschung. Du schaffst es. Gib nicht auf. Das ist das, wo der Heilige Geist schenkt. Du schaffst es. Wenn es einen Weltrekord gäbe, mit, weil es ist Weltrekord Lüge Nummer 1, dann glaube ich, ist das die Lüge, ich schaff's nicht. Du schaust auf dein Leben, du schaust auf deine Situationen, du schaust auf deine Beziehungen, die du hast, du schaust auf deinen Job, du schaust auf die Wirtschaft und du denkst, es geht alles bach ab, ich schaffe das nicht, ich krieg's nicht hin. Und der Heilige Geist sagt, nein, du hast eine Kraft, gib nicht auf. Ich sage nochmal, was ich vor 2 Wochen gesagt habe. Es kann vieles in deinem Leben erklären, wieso du so bist, wie du heute bist. Vieles kann erklären, wieso du vielleicht gewisse Personen nicht kannst ausstehen, wieso du bis heute deinen Eltern nachträgst, wie sie dich erzogen haben. Du haltest ihnen das immer wieder vor. Du hast den Rucksack, du hast nicht einen Rucksack, sondern du hast ein Untergewand angezogen. Du drehst das immer mit dir. Du sagst, und ich lasse das nicht los. Vieles kann erklären, wie du heute denkst, wie du heute bist. Aber nichts ist ein Grund dafür, dass du so bleibst, wie du bist. Du wirst deine Situationen nicht ändern können. Vielleicht. Du wirst deine Vergangenheit nicht wieder können ändern und neu aufholen. Du wirst auch Personen in deinem Umfeld nicht können ändern. Aber du wirst am Ende, wenn du mal vor Gott stehst, nicht können sagen, als Entschuldigung, aber darum bin ich so geblieben, wie ich bin. Das zählt nicht, wie der Heilige Geist sagt, ich gebe dir eine Kraft. Du schaffst es. Meine Mutter hat mir den Gedanken eingeflößt als kleiner Bub. Ich bin eher ein ungehaltener Bub gsi. Im Familienranking vom Streiten bin ich immer zuoberst oben gsi, habe immer den ersten Platz, immer Goldmedaille bekommen. Und ich bin selbst im Sommer so missgelaunt gsi wie das Nebelwetter im Winter am Zürichsee. Und irgendwann hat mich die Mami zu sich genommen und hat gesagt, Mathis, probier, solange du jung bist, an dir zu arbeiten. Je älter du wirst, umso schwieriger wird es. Und ich habe festgestellt, bis auf den heutigen Tag werde ich älter. Das heisst, der Satz von meiner Mami gilt heute noch. Probier, solange du jung bist, an dir zu arbeiten. Umso älter du wirst, umso schwieriger wird es. Und ich habe mir das gesagt, ich möchte, solange ich älter werde, mein Leben lang. Und wenn ich jünger werde, macht auch nichts. Ich möchte sagen, Heiliger Geist, du hast mir Kraft geschenkt. Präg du mich, verändere du mich. Der Heilige Geist möchte dir mit diesen drei Früchten nur Folgendes sagen. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Geh weiter. Gib nicht auf. In Sprüche 23, Vers 7 heisst es nach der King James Version, so wie du in deinem Herz denkst, so wirst du sein. So wie du denkst, so wirst du sein. Der Heilige Geist möchte dir innerlich heute sagen, gib nicht auf. Was auch die Schwierigkeiten sind, gib nicht auf. Was auch neue Treue von dir fordert, gib nicht auf. Du schaffst es. Das ist nicht einfach positives Denken, sondern das ist der Heilige Geist, der sagt, gib nicht auf. Die Frage ist, das Letzte, warum lohnt es sich, dafür zu kämpfen? Woher bekommt man Kraft für Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit? Und es gibt drei Möglichkeiten. Die erste ist, ja, es ist einfach tugendhaft. Wir können dann auch eine Umfrage machen auf der Strasse heute und fragen, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, wie schafft es? Da werden viele Leute sagen, ja, das ist tugendhaft. Treue, von der schwärmt man. Auch wenn man sie vielleicht nicht haltet. Ah, man sieht, das ist etwas Grossartiges. Das ist die erste Möglichkeit. Aber es lässt dich alleine. Es sagt, streng dich an. Die zweite Möglichkeit ist, dass du sagst, ja, es steht in der Bibel, Galater 5, Vers 22 und 23. Aber auch das lässt dich alleine. Die dritte Möglichkeit ist, dass du plötzlich erkennst, eigentlich redet Paulus nicht von dir, sondern redet von einer ganz anderen Person, die nicht aufgegeben hat. Der Paulus redet in erster Linie eigentlich gar nicht von den Christen, sondern redet von Jesus selber. Eigentlich ist Galater 5 immer ein Rückverweis auf Jesus. Jesus hat nämlich nicht aufgegeben wegen dir. Es ist Jesus, der gesagt hat, ich lasse die Schwierigkeiten nicht einfach über mich bestimmen. Es ist Jesus, der mir auf die Füße treten, massenhaft. Und er hat gesagt, und ich bin sanftmütig, ich bin gelassen. Es ist Jesus, der gesagt hat, ich schaff's, auch wenn alles dagegen spricht. Gott selber ist der, der sagt, ich gebe dich nicht auf. Jesus ist in die Welt gekommen als Zeugnis für eine Person, die nicht aufgegeben hat. Jesus hat gesagt, ich möchte dir deine Sünde vergeben. Ich möchte dir eine Beziehung zu Gott schenken. Und er hat alles auf die Karte gesetzt und nicht aufgegeben. Und es ist eines Tages sein bester Freund gekommen, nachdem Jesus darüber geredet hat, warum er in die Welt ist gekommen. Er hat offen darüber geredet, ich werde ans Kreuz gehen, für die Sünde dieser Menschheit zu sterben und sie in Frieden zu Gott wiederzubringen. Und dann ist der Petrus, sein bester Freund, gekommen und hat Jesus tadelt, geschumpfen. Und hat gesagt, was fällt dir ein, Jesus? Niemals wird das passieren. Und dann in Markus 8, Vers 33 sagt Jesus, Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger, seine Freunde und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Mensch ist. Jesus war die Person, die gesagt hat, ich gebe nicht auf. Das Kreuz ist die Proklamation, dass Gott dich nicht aufgegeben hat. Von dort her wirst du Faszination kommen, um zu sagen, ja, dann will ich auch nicht aufgeben. Wenn du verstanden hast, was Jesus gemacht hat, wenn du es wirklich begriffen hast, dann wird das in dein Herz fallen. Ich glaube, wenn du das Evangelium neu verstehst, dann verstehst du die Kraft vom Heiligen Geist wieder neu in deinem Leben. Und sie wird eine Auswirkung haben. Wir werden in diesem Sinn heute das Abendmahl feiern. Dass das Abendmahl eigentlich wie die Zusage ist. Gott hat dich nicht aufgegeben. Gib du auch nicht auf. Und ich möchte dich einladen, wenn du Christ bist, wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du gesagt hast, Jesus, du bist der gewesen, der mich zurück zu Gott geführt hat. Du hast stellvertretend für mich am Kreuz all meine Sünden, all mein Verfehlen, dort, wo ich aufgegeben habe, wo ich untreu war, hast du auf dich genommen. Dann komm und nimm das Abendmahl in Erinnerung und jetzt will ich auch nicht aufgeben. Komm vielleicht mit dem Entscheid, wo du dir heute neu fällst. Und sag, und darin gebe ich nicht auf, weil Jesus mich auch nicht aufgegeben hat. Wir machen es heute ein bisschen neu. Wir werden jetzt zuerst eine kurze Besinnung haben. Wir werden ein Instrumentalstück hören, wo du einfach wie neu kannst dich für entscheiden. Ich gebe nicht auf, weil Jesus für mich nicht aufgegeben hat. Wo du vielleicht kannst festmachen, was ist dein neuer treue Entscheid, wo du heute fällst. Im Blick auf die Gemeinde, im Blick auf das Bibellesen, im Blick auf deine Beziehung, auf deine Ehe. Und nachdem werden wir es so machen, jetzt ist das hochkomplex, es ist etwas anders als sonst. Ich bete jetzt, dann werden wir das Instrumentalstück hören. Und dann nachher möchten wir das Brot austeilen. Und wir werden das da vorne austeilen. Und zwar, ihr dürft das Brot hier nehmen, in der Reihenfolge. Nehmt zuerst den äußersten Block, dass ihr einfach kommt, ihr nehmt das Brot, geht hier den linken Gang wieder zurück an euren Platz und dann kommt der mittlere Teil, dann kommt der linke Teil. Könnt ihr das Brot nehmen und ihr bekräftigt wie innerlich, ja, ich gebe nicht auf, weil Jesus nicht aufgegeben hat. Geht ihr an euren Platz zurück, dürft dort das Brot nehmen, dürft es so vorne schon nehmen und danach dann möchten wir den Kelch durch die Reihe geben und während dem Kelch möchten wir zwei Lieder singen. Lieder von dieser Entscheidung. Lieder von dem Jesus, der nicht aufgegeben hat. Wir werden, während wir die Lieder singen, den Kelch durchgehen, dürfen dann einfach, wenn du könnt aufhören singen für den Moment, dürfen das Kelch nicht nehmen. Das sind wie die zwei Teile. Zuerst so der Besinnungsteil, wo es still ist, wo ihr hier vorne anfängt, rechts aussen kommt, das Brot nehmen, hier durch zurückgeht und dann vom Platz aus singen wir gemeinsam dem grossen Gott. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass in Jesus wir ein Beispiel haben für eine Person, die nicht aufgegeben hat. Die gesagt hat, und ich gehe bis ans Ende. Pflanze uns die Vision in unser Herz. Das, was du gemacht hast, möchte der Heilige Geist an mir schenken. Ich danke dir, Jesus, dass du den Weg gegangen bist als Kreuz auf Golgatha. Das feiern wir mit dem Abendmahl. Wir feiern eigentlich das, dass du uns möchtest sagen, du schaffst es, weil ich es für dich geschafft habe. Dich möchten wir gross machen, Vater im Himmel. Dich möchten wir verherrlichen. Und ich bitte, dass du in der Kraft vom Heiligen Geist an uns wirkst und wie Jesus neu vor das Herz malst. Amen.
Wir kommen zu den Informationen.